aller Anfang. Ist manchmal schwer, manchmal leichter, aber immer interessant.
Und womit fangen wir heute an?
Heute würde ich gern mit dir über Mobilität im Alltag sprechen.
Na dann, legen wir los.
Diese Folge wird unterstützt von Camping La Semnadis, einem idyllischen Campingplatz mit kleinem Bauernhof in Zentralfrankreich. Und mehr erfahrt ihr am Ende dieser Folge. Hallo Nora.
Hi Oliver.
Gab es in dem Bundesland, aus dem du kommst, die Fahrradprüfung?
Selbstverständlich.
Okay, ich weiß nämlich gar nicht, ob das wieder nur so ein süddeutsches Ding ist oder ob das eigentlich alle gemacht haben. Wie hast denn du abgeschnitten?
Sehr schlecht. Oh. Also ich kann mich nicht mehr 100% erinnern, aber ich glaube, ich bin beim ersten Mal durchgefallen und dann gab es noch so eine Nachprüfung und da habe ich dann so mit Ach und Krach bestanden, aber ich war richtig, richtig schlecht. Und mir hat das auch wirklich lange zugesetzt, weil ich diesen Fahrradführerschein so mega ernst genommen habe und erst wirklich Jahre später so richtig verstanden habe, dass anders als der Autoführerschein, das nicht tatsächlich ein Führerschein ist, ohne den man nicht rumfahren darf, sondern dass es eher so eine symbolische Eintrittskarte ist in die Welt des Straßenverkehrs. Aber also mein Problem, um das einmal kurz zu skizzieren, als Viertklässlerin war, dass ich eigentlich gut Fahrrad fahren konnte, im Sinne von, ich bin auch auf Radtouren und sowas mit meiner Familie gewesen, das war alles kein Problem, aber ich hatte super wenig Erfahrung im tatsächlichen Straßenverkehr. Ich bin ja in diesem, habe ich ja schon ein paar Mal erzählt, in diesem Landerziehungsheim groß geworden, was wirklich so eine kleine Enklave war, weg von Städten und Orten, und da galt eigentlich nur eine Regel, nämlich Kinder haben Vorfahrt, was ganz cool war. Das heißt, wir sind da kreuz und quer halt so rumgefahren mit unseren Rädern und Autos waren sowieso eine Seltenheit, die da durchgefahren sind. Und wenn, dann sind sie mit Schrittgeschwindigkeit gefahren und haben halt angehalten, wenn da ein Kind auf dem Fahrrad war. Und ich fand das sehr schwer bei der Fahrprüfung, von diesem Gedanken wegzukommen und dann so Sachen wie Vorfahrtsregeln und so zu beachten vor imaginären Autos, die ja gar nicht da waren. Und ja, ich bin tatsächlich bis heute, sage ich dir ehrlich, eine unsichere Radfahrerin im Straßenverkehr. Also ich kann total gut, ne, in der freien Natur auf eine Radtour gehen und da habe ich Spaß dran und das ist alles überhaupt kein Problem. Also das Fahrrad an sich macht mir keine Angst, aber ich habe auch, als wir zum Beispiel in Leipzig gewohnt haben, nie Alltagsstrecken mit dem Fahrrad zurückgelegt, sondern bin immer entweder zu Fuß gelaufen oder bin irgendwie Bus gefahren oder Straßenbahn oder irgendwas. Aber für mich ist das Fahrrad kein Fortbewegungsmittel, auf dem ich mich sicher fühle, wenn neben mir direkt ein Auto fährt oder eine Straßenbahn oder sowas.
Echt? Okay. Also obwohl du in Leipzig gewohnt hast.
Ja.
Es macht mich einfach neugierig, weil ich treffe selten, also auch in München, wo ich wohne, ab und zu Leute, die sagen, nee, also mit dem Fahrrad durch die Stadt, das mache ich nicht, mag ich nicht, kann ich nicht, will ich nicht, so. Und na, ich treffe diese Menschen schon, aber eher selten. Also die allermeisten haben ja schon so dieses, es geht halt nun mal nicht anders oder kann ja sogar Spaß machen, sich da sozusagen in diesen Nahkampf zu stürzen. Okay, aber weißt du, wo das herkommt?
Dass ich das mich bis heute nicht so sehr traue.
Trauen ist eine Bewertung. Das ist ja auch sehr vernünftig, glaube ich. Also, das sind ja also wahrscheinlich unterschiedliche Sicherheitsdinge.
Nee, also es ist da wirklich so, dass ich einfach, also ich bin nicht damit aufgewachsen als Kind, das Fahrrad sozusagen für Alltagswege zu nutzen. Also ich bin schon Fahrrad gefahren, immer als Freizeitbeschäftigung, aber es war jetzt nicht das Mittel, mit dem man von A nach B kommt, so normal im Alltag. Und ich habe das mir irgendwie auch nie so angewöhnt. Und ich glaube, wenn man dann eine gewisse Zeit lang sich einfach dran gewöhnt hat, zu sagen, ich fühle mich sicher zu Fuß, ich fühle mich sicher im öffentlichen Nahverkehr, sehr, sehr, sehr viel später kam dann noch dazu, ich fühle mich auch sicher, wenn ich Auto fahre. Dann sind das irgendwann die Optionen. Und dann das andere ist dann wirklich so ein persönliches Sicherheitsempfinden. Ich kenne sehr viele Leute, die sehr angstfrei mit Rädern sich im Straßenverkehr bewegen. Und ich habe immer sehr, sehr stark innerlich so dieses Gefühl, du bist auf dem Fahrrad immer tendenziell der ungeschützteste Verkehrsteilnehmer im Straßenverkehr. Ich kriege immer so viel mit von Unfällen, auch von schweren Unfällen, wo teilweise Radfahrer wirklich auch schwer verunglücken, oft auch ohne, dass sie irgendeine Schuld trifft, ne? Solche Doring-Unfälle, solche Sachen. Ich kann sowas schlecht ausblenden und insofern ist das irgendwie einfach nie ein Teil meines Alltags geworden, aber sicherlich auch, weil es immer irgendwie andere Möglichkeiten für mich gab. Aber ich bin zum Beispiel auch so eine Person, die, was so Wegstrecken angeht, nicht so unglaublich ungeduldig ist. Also ich habe mich da mal mit jemandem drüber unterhalten, da hat eine Person zu mir gesagt, ich würde es nicht aushalten, irgendwo 45 Minuten hinzulaufen, wo ich in 10 Minuten auch hinradeln kann. Also wie ineffizient ist das denn? Und da merke ich so, natürlich habe ich manchmal Eile, aber grundsätzlich macht mir das nichts aus, ein bisschen länger zu brauchen für Wegstrecken. Ich bin da nicht so getrieben zu sagen, was ist jetzt die schnellstmögliche Verbindung? Und ich weiß noch, als wir in London gelebt haben, in der Innenstadt hatten wir kein Auto. Da gab es auch Leute, die wirklich sehr viele in der Stadt mit dem Fahrrad gemacht haben. Und natürlich habe ich teilweise gesehen, die sind dreimal so schnell wie ich, die dann mit der U-Bahn und mit zu Fuß unterwegs sind. Aber ich hatte immer so das Gefühl, auch gerade so mit meinen Kindern dabei, irgendwie fand ich das ganz entschleunigend und ganz nett, da einfach auch unterwegs zu sein. Und wirklich diese Angstebene. Also in London sieht man überall diese Ghostbikes, werden die genannt, diese weiß angestrichenen Räder, die an irgendwelche verunglückten Radfahrer erinnern. Und das war für mich so gruselig, wie viele da einfach auch an gefühlt jeder Ecke stehen von diesen Rädern. Da wollte ich da nicht so gerne aufs Fahrrad steigen. Manchmal finde ich das heute auch schade und es ist natürlich auch so, dass sich sowas dann so ein bisschen in die nächste Generation fortsetzt. Also meine Kinder sind auch keine Radfahrer in dem Sinne, dass sie im Alltag Wegstrecken mit dem Fahrrad bewerkstelligen, sondern wir machen halt so, ne, Radtouren als Familie im Urlaub oder wenn wir irgendwie am Wochenende wohin fahren, wir fahren mal Eis essen, sowas, aber wir holen nicht jeden Tag das Rad ganz selbstverständlich raus und das hat sich so ein bisschen fortgesetzt. Das ist bei euch ganz anders, ne?
Ja, kurz gesagt. also bei mir unterscheidet sich sehr zwischen dem Stadtverkehr und dem übers Land fahren, also ich radle keine Bundesstraßen, ich mache keine Fahrradtouren, gerade mit Kindern, weißt du, wo man so 2, 3, 4, 5 Leute hintereinander weg, so über die B irgendwas oder auch irgendwelche kleineren Landstraßen, egal. Das läuft bei mir unter diesem Sicherheitsgefühl. Mhm. Ich glaube, Fahrradfahren hat ganz viel mit subjektivem Sicherheitsgefühl zu tun. Also es gibt ja hier in der Stadt viel so auch Untersuchungen. Auch München kannte eine Weile diese Ghostbike-Bewegung. Und ich habe oft das Gefühl, dass man gar nicht unterscheidet zwischen objektiver Sicherheit und subjektiver. Also bei mir hier ums Eck ist so ein Platz, da kreuzen sich Straßenbahnen, Verkehr, Rechtsabbieger, weiß der Geier. Und es ist immer so, dass meine Frau und ich uns schon so oft gegenseitig vergewissert haben. Fühlst du dich auch scheiße, wenn du darüber musst? Ja, ich fühle mich auch scheiße. Und das ist, obwohl das sozusagen funktioniert wie jede andere Kreuzung auch, glaube ich, dass es so bauliche und die ewige Hölle Rechtsabbieger und so gibt, die, die haben das Fahrradfahren dann sehr verleiden können. Und dennoch, obwohl ich in der Vorstadt aufgewachsen bin, komme ich so im Straßenverkehr gut klar, bilde mir ein, das gut einschätzen zu können. Ich glaube, das ist so ein Satz, den sagt auch jeder, bevor er dann doch irgendwie vom Fahrrad geholt wird. Aber wie gesagt, außerstädtisch wäre ich nicht dabei. Das würde ich mich, da würde mein Sicherheitsgefühl sagen, auf gar keinen Fall.
So. Ja, aber so auf Radwegen oder so dann schon wieder, also so Fahrradwanderwege, sowas.
Genau, also Fahrradtouren mit der Familie, so sozusagen im Urlaubsmodus, was du vorhin meintest, würde ich nur machen wollen, wenn ich weiß, das ist wirklich ein Feldweg, das ist wirklich ein Fahrradweg und so weiter und so fort. Ja,
also da achte ich auch total drauf. Also dieses an Landstraßen entlangfahren, während die Autos da vorbeiheizen mit 100, das mache ich auch nicht. Aber also bei uns in der Region gibt es zum Glück eigentlich ein ganz, ganz schön ausgebautes Netz an so Fahrradwanderwegen, wo man wirklich auch nette Touren machen kann. Aber wir sind, sage ich mal, auch vom Radius her noch nicht so davor, mit unserem jüngsten Kind, dass wir da jetzt eine riesen Radwandertour oder sowas machen könnten. Sondern es geht dann wirklich manchmal eher so dieses ein kleines Stück fahren, irgendwo ein Eis holen, wieder zurückfahren oder so.
Voll. So aber, wollte ich jetzt auch nicht klingen. Also wir sind auch nicht die so diese 4 Packtaschen hinten, 8 Packtaschen vorne und dann noch ein Zelt und so. Nee, also so weit
haben wir es auch nicht geschafft. Beeindruckend. Also es gibt ja Familien, die das richtig als so ein Familienhobby haben, dann auch so von Ort zu Ort gehabt, über Wochen quasi so Radwanderwege zu machen und dann teilweise noch das jüngste Kind im Fahrradanhänger oder so. Ich bewundere das immer, wenn ich das sehe, und das ist gleichzeitig so super weit weg von meiner Lebenswirklichkeit. Und zum Beispiel dadurch, dass ich eher eine unsichere Radfahrerin bin, in dem Sinne, dass es für mich keine Alltagsbeschäftigung ist, Rad zu fahren, hat sich das insofern dann auch natürlich auf meine Kinder ausgewirkt, dass ich zum Beispiel nie mit Kind auf dem Gepäckträger gefahren bin, weil ich immer dachte, die Verantwortung für mich allein ist mir schon groß, also nahezu zu groß. Und dann auch noch so ein Kind auf dem Gepäckträger finde ich ganz gruselig. Wir hatten mal so einen Fahrradanhänger geschenkt bekommen.
Meinst du Sitz? Entschuldigung, Gepäckträger, ja, meinst so du jetzt Sitz. Nur fies draufgesetzt? Oder nee, meinst
also
du so ein
Sitz auf dem Gepäckträger. Ach so, so. Mein Mann hat das ab und zu mal mit den Kindern gemacht, aber ich habe mich das nicht getraut. Und wir haben auch mal so einen Fahrradanhänger geschenkt bekommen von einer Familie, die den über hatte. Und es gab sozusagen schon vereinzelt Situationen, wo ich den mal an meinem Fahrrad hatte und wo ich dann auch mal ein jüngeres Kind bei einer Radtour, ne, über so einen Radwanderweg da mal mitgenommen habe. Aber sozusagen diese Selbstverständlichkeit, mit der viele Eltern ja gerade in München und in anderen Städten auch wirklich so jeden Tag quasi diese Routine haben, zu sagen, ich hole mein Rad heraus, ich setze mein jüngstes Kind in den Anhänger und mein älteres Kind fährt schon selber und wir fahren zusammen zur Kita oder was auch immer oder zur Grundschule, das gab es bei uns in der Form so nie. Und ich glaube, dass es wirklich gerade bei Mobilität oft so ein Ding ist, das, was du halt ganz regelmäßig machst, fühlt sich für dich dann auch sicher an, weil du es einfach immer wieder machst. Mhm. Und also ich weiß zum Beispiel noch, um noch mal kurz auf diesen Vergleich einzugehen, als wir damals in London gewohnt haben, da bin ich ja nahezu jeden Tag mit unseren Kindern U-Bahn gefahren. Und da gibt's ja auch gewisse Routinen, die du einfach brauchst. Die Kinder müssen wissen, die müssen, ne, Linksverkehr sozusagen, die Treppe runter, die müssen durch diese Tore durch, ohne die ins Gesicht zu kriegen, die müssen den Abstand einhalten, wenn die U-Bahn einfährt, die müssen wissen, wie steigt man ein, wie steigt man aus, dass man da nicht irgendwo zerquetscht wird. So. Und da habe ich zum Beispiel oft erlebt, dass wenn uns Menschen, die ich als sehr alltagssicher im Straßenverkehr zu Hause in Deutschland erlebt habe, uns besucht haben, dass sie teilweise wahnsinnig gestresst waren, mit ihren Kindern, mit uns U-Bahn zu fahren und das subjektiv als eine sehr, sehr herausfordernde und tendenziell gefährliche Situation empfunden haben. Und das war zum Beispiel was, da war ich die Ruhe selbst. Und unsere Kinder waren da auch so gut drauf eingeschwungen, dass das auch sich überhaupt nicht anstrengend angefühlt hat, das mit denen zu machen. Und ich merke das jetzt zum Beispiel total im Kontrast. Wir waren jetzt vor einigen Jahren nochmal in London und da hatten wir die jüngeren Kinder dabei, die ja nicht so aufgewachsen sind. Und da bin ich zum ersten Mal in Stress gekommen, weil die da kreuz und quer in dieser U-Bahn-Station rumgerannt sind und halt nicht wussten, wie man sich da verhält. Und ich so dachte, ach ja, krass, so ist das, wenn man das nicht jeden Tag macht, ne?
Ja, das stimmt. Da schleifen sich dann irgendwann so Erfahrungen und Routinen ein, dass man die gar nicht mehr hinterfragt. Ja. Das stimmt.
Ja.
Und ja, also bei uns war das schon, also Fahrradanhänger, weil ich glaube, der Trend geht ja jetzt schon sehr zum Eimerrad, Lastenfahrrad. Ja. Also das ist sozusagen hier im städtischen Kontext eigentlich das Thema. Der Fahrradhänger ist, glaube ich, ziemlich auf dem Rückzug, wenn ich das so beobachten kann, aber also ohne wären wir nicht klargekommen, würde ich schon sagen. Ich habe da alles drin gehabt, ob Kinder oder Bierkisten oder Weihnachtsbäume oder sonst was. Also das war wirklich so mein Ein und Alles, ja.
Und das war dann sicher aber auch für eure Kinder eine absolut vertraute Routine, also auch für so ein kleines Kind, oder? In diesen Fahrradanhänger sozusagen reinzukommen, rauszugehen, das ist dann ein völlig vertrauter Ort und eine völlig vertraute Routine.
Ja, da kannst du ja mit so Hängematten anfangen, darf man nicht zu lange googeln, ob man das soll oder nicht.
Und ja. Aber ihr habt da auch schon relativ junge Kinder, also im Babyalter drin gehabt dann, oder?
Ja, also sobald halt Mobilität anfing, war das eigentlich schon so das Ding.
Ja.
Und das fühlte sich auch gut an, so zwecks hat ja so ein, also einmal ist er mir umgekippt und dann merkst du, das Ding hat ja so einen kleineren Überrollbügel. Ja. Also, wenn du die Kurve so schnell schneidest. So, und wenn du eine Wärmflasche mit reinpackst und einen Regenverdeck, dann kommst du eigentlich doch durch ziemlich viele Widrigkeiten auch durch. Mhm. So. Ja. Aber ich verstehe trotzdem, also dass ich weiß noch, wie jemand aus meiner näheren Verwandtschaft, als wir dann damit anfingen, manche unserer älteren Verwandten, die haben nur die Hände über den Kopf geschlagen. Also wie könnt ihr in so ein Ding ein Kind packen? Das ist doch super gefährlich. Also ich glaube, vieles von dem hat so Wahrnehmungen. Ich merke das auch, wenn ich jetzt andere Eltern beobachte. Da kommt auch immer wieder dieses, was wir neulich mal hatten, dieses Bewerten oder so Einschätzen von I would never, oh Gott, was machen die denn mit ihren Kindern? Ich finde, das kann man in diesen Kontexten auch ganz gut sehen. So dieses, also warum ist der Steinschutz nicht vor oder warum ist der nicht angeschnallt oder so? Da stellen sich mir dann immer so große Fragezeichen, aber ich traue mich auch nicht, irgendjemand gestresst auf dem Weg zum Kindergarten dann anzusprechen.
Ja, also ich habe unsere Kinder, als die klein waren, unglaublich viel getragen, wahnsinnig viel im Tragetuch gehabt oder in so einer, ne, also so einer Schnallentrage oder sowas. Und das waren für mich einfach immer die Situationen, da habe ich mich sozusagen sicher und gut mitgefühlt. Und dann bin ich im Zweifelsfall wirklich auch relativ weite Strecken einfach gelaufen. Also ich bin dann auch teilweise in der Stadt, ja, wenn ich irgendwo zu einem Babykurs wollte, 90 Minuten dahin gelaufen.
Vielleicht sollten wir mal die Geburtsgewichte unserer Kinder vergleichen.
Die waren, glaube ich, 90 Minuten. Schwer.
Also unser Kind wurde nicht nach 2 Wochen natürlich noch nicht in den Fahrradanhänger gesteckt, aber sozusagen, war 90 Minuten, das merkst du schon am Kreuz, oder?
Ich habe das auch gemerkt. Also ich hatte tendenziell auch große und schwere Kinder, die auch schnell an Gewicht zugelegt haben mit der guten Muttermilch. Aber nee, das ist natürlich auch ein bisschen eine Sache von Training tatsächlich, wenn du jeden Tag ein Kind sehr, sehr viele Stunden trägst. Ich habe, glaube ich, nie so gute Rückenmuskeln gehabt wie in der Zeit. Ich bin ja keine Person, die Sport treibt, aber das war dann so mein Sport. Aber genau, das hat sich sozusagen für mich, also wenn ich sozusagen gefühlt die Wahl hatte zu sagen, ich hole jetzt das Fahrrad aus der Garage und setze mein Kind in diesen Fahrradanhänger rein und radel durch den Stadtverkehr dahin und bin in 20 Minuten da oder ich laufe dahin in 90 Minuten oder ich nehme zwischendurch nochmal die Straßenbahn oder so, fand ich das die attraktivere Option. Und das konnten, glaube ich, viele Leute von außen nicht verstehen und sagten, das ist doch objektiv unbequemer, unpraktischer, schwerer so. Und für mich war es das, was sich besser angefühlt hat. Und da sieht man eben auch so ein bisschen, wie subjektiv das dann teilweise ist, ne? Womit man sich wohlfühlt. Ich bin einmal Lastenrad gefahren, 2 Wochen lang, da hatte ich mir eins im Urlaub so ausgeliehen bei so einem Fahrradverleih, weil ich dachte, ich muss jetzt mal gucken. Alle Leute sagen, Lastenräder sind so toll und das war dann wirklich auch so ein richtig gutes. Also das war eins, wo ich im Internet gelesen hatte, das ist jetzt sehr gut getestet worden und legt sich toll in die Kurven. Und
wie viele Räder? 2 oder 3 Räder?
Mit 3.
Also vorne 2 oder hinten?
Vorne 1, hinten 2. Nee, andersrum.
Vorne 2. Also typisch wäre dann 2 vorne, 1 hinten, ja.
Das war so ein, warte mal, hatte das dann 4 Räder? Das war so ein windschnittiges. Also das hat, hat praktisch hinten ein Rad, dann 2 und dann vorne wieder 1.
Nee. Nicht? Das heißt Zug oder Auto.
Nein, das war ein Fahrrad.
Ich blödel nur, es kann schon sein, dass es das gibt.
Ich muss nochmal nachgucken. Oh Gott, aber du merkst schon, ich bin voll die Lastenrad-Expertin. Was ich sagen wollte ist, ich bin dann mit diesem Lastenrad im Urlaub rumgefahren, mit unserem Kind da drin, bin prompt gestürzt. Hab mich selber an diesem blöden lastenvorderen Dings da ziemlich geschrammt. Das Kind war unversehrt. Es ist niemandem was Schlimmes passiert. Ich hatte monatelang noch einen blauen Fleck und hab gemerkt, ja, das ist, glaube ich, einfach nicht meine
She
Art.
She hated it.
Das Vorwärtskommens. Und sind andere Wege des sich fortbewegens für mich attraktiver.
Ich glaube, dass auch einfach der Unterschied so ein bisschen auch ist, was hast du sonst noch dabei? Also, weil für mich war der Kinderanhänger halt immer dieses, okay, du sitzt links Kind oder rechts und daneben stopfe ich halt noch diese ganzen Einkäufe oder dein ganzes Sandspielzeug Schmarrn oder wir waren auch oft so, wie wir gewohnt haben, dass man um irgendwas zu machen draußen musste man irgendwo hin. Also die erste Wohnung, die wir hatten, da war halt kein Hof und kein nix. Und dann hast du halt immer noch Scheiß dabei. Und deswegen
Porsche.
Ein was?
So ein Hacken-Porsche. So ein hinterher Dings für Einkäufe und Sandspielzeug.
Fotos sehen. Okay.
Oder ich habe den Kinderwagen auch dabei gehabt, in dem selten das Kind war. Aber das war natürlich auch zum Einkaufen gut. Und ich habe den halt dann immer hoffnungslos überladen.
Man kriegt auf jeden Fall alles hin, das stimmt. Genau, wenn unten das dann so schleift, ne?
Genau.
Der Sack vom Kinderwagen, denkst du, oh.
Genau. Ja, und wir haben jahrelang als Familie sehr, sehr wenig das Auto benutzt. Also als wir unser erstes Kind bekommen haben, hatten wir noch gar kein Auto. Dann haben wir ein Auto gehabt, dann haben wir das Auto wieder verkauft. Dann haben wir in London kein Auto gehabt. Und dann haben wir später wieder ein Auto gehabt. Und ich bin mit diesem Auto aber jahrelang überhaupt nicht gefahren, weil ich voll krass Fahrangst hatte. Nicht nur Fahrradfahrangst, sondern noch viel, viel schlimmer Autofahrangst. Das heißt, ich hatte einen Führerschein gemacht mit 18 und habe danach quasi den Führerschein in die Schublade gelegt und jahrelang kein Lenkrad angerührt. Das ist ziemlich lange so gewesen. Dann hatte ich einen Anlauf mal genommen, wirklich nochmal mit so extra nochmal Fahrstunden nehmen und so ein bisschen mehr Sicherheit im Autofahren zu gewinnen, als mein zweites Kind gerade geboren war. Und das war sehr konkret, weil ich da zu einem Babykurs hin wollte, wo es keinen Weg gab, da hinzulaufen oder eine Straßenbahn zu nehmen. Dann muss ich jetzt das mit dem Autofahren hinkriegen.
Geh nur mit der Autobahn.
Und dann habe ich sozusagen exakt diese Wegstrecke auswendig gelernt, also von unserer Wohnung zu diesem Kurs und zurück. Und das konnte ich dann fahren, aber sonst nichts. Und dann habe ich das auch wieder verlernt, weil dann war wieder London und jahrelang nicht Auto gefahren. Und dann war es tatsächlich so, dass viele, viele Jahre später eins unserer Kinder die Schule gewechselt hat, von einer Schule, die in Laufnähe war, zu einer anderen Schule, die nicht mehr in Laufnähe war, wo wir aber wussten, die würde für unser Kind jetzt deutlich besser passen. Und um diesen Schulwechsel zu ermöglichen, brauchte es jemand, der dieses Kind in diese Schule fahren kann. Und das war dann sozusagen mein großer Motivator zu sagen, jetzt überwinde ich diese Autofahrphobie und lerne Autofahren. Und da hatte ich ja mittlerweile schon drei Kinder. Und das war ein Angang, das war richtig krass für mich, wenn man so lange so eine Angst hatte, dann zu sagen, ich überwinde das jetzt. Und gleichzeitig war es total cool, das dann so zu lernen und dann auch zu merken, ich gewinne da wirklich immer mehr Sicherheit. Und für mich ist dann die Fähigkeit, Autofahren zu können, in unserem Familienalltag auch immer wichtiger geworden. Und wir haben jetzt tatsächlich einen Alltag, der sehr, sehr stark darauf baut, dass sowohl mein Mann als auch ich die Kinder halt auch mit dem Auto irgendwo hinfahren können, ob das jetzt Arzttermine sind oder Musikschule oder irgendwas. Und gerade als wir dann eben aufs Land gezogen sind, wurde das dann schon auch so ein Ding, das von einem Alltag, der komplett eigentlich ohne Auto funktioniert hat, jahrelang bei uns, dann wir uns zu einem Alltag hinentwickelt haben, wo, wenn das Auto mal eine Woche in der Werkstatt ist, wir kaum wissen, wie wir irgendwie klarkommen sollen. Und manchmal bin ich da total stolz drauf, weil halt bei mir diese Angstüberwindungsthematik, da so eine große Rolle spielt, das hat dann so eine große Freiheit für mich bedeutet, zu sagen, ich traue mich das jetzt und ich traue mich jetzt auch wirklich alles, also Stadtverkehr, Autobahn, you name it, das kriege ich alles hin. Und gleichzeitig denke ich manchmal auch so, irgendwie war das auch schön, jahrelang mit Kindern gefühlt nie Auto zu fahren, sondern einfach alles zu Fuß und mit Öffentlichen und so zu machen. Das hatte auch so einen eigenen Charme und man hat sich immer so ein bisschen ökologisch toll gefühlt dabei und so. Das ist jetzt natürlich so dieses Klischee, ne? Leute ziehen aufs Land, haben zwei Autos auf dem Hof und fahren jede kleine Strecke dann damit. Das fühlt sich manchmal ein bisschen natürlich weniger ökologisch verantwortungsvoll an.
Ich bin da mit so Bewertungen inzwischen ziemlich zurückhaltend, weil ich gar nicht weiß, ob sich das nicht auch anderswo wieder ausgleicht. Und auf der anderen Seite muss man einfach sagen, dass es einfach auch so ein Henne- und Ei-Problem ist. Also du kannst ja deine Kinder nicht einfach dann sagen, ja, dann machen wir halt die nächste Kleinstadt mit dem Fahrrad, wenn wir da hin müssen. Also das, ich weiß, dass es geht, aber es ist einfach eine sehr subjektive Sache. Und ich glaube schon, dass es da, also die Chance so zur Fremdbeschämung einfach, die ist unglaublich hoch, dass man da sagt, ja, aber die haben ja vier Autos oder die machen ja alles mit dem Auto oder die oder so. Dass man da, glaube ich, schon gut aufpassen muss, welche Bewertungsmaßstäbe man da jetzt ansetzt. Und ich finde da manchmal nur ökologische Bewertungsmaßstäbe fast ein bisschen zu einfach. Also weißt du, wenn ich dir jetzt reinpressen würde im Vergleich zu mir, wie unterschiedlich sozusagen unsere Wegstrecken und unsere Fortbewegungen sind, was hätten wir dann beide davon? Ich glaube, null.
Ja. Ja, und die Rahmenbedingungen sind halt auch echt verschieden. Einerseits auf so einer ganz, wie soll man sagen, auf so einer städtebaulichen Ebene, ne? Also wenn, also zum Beispiel mal, es gibt einfach Städte wie Freiburg zum Beispiel, die da bekannt dafür sind, sehr fahrradfahrfreundlich zu sein, wo einfach fast alle Leute, auch Leute, die sonst nicht so viel Fahrrad fahren, sagen, wenn man da hinzieht, fährt man nahezu automatisch mehr Rad, weil die Infrastruktur so gut ist und so da ist und so niedrigschwellig ist, dass man irgendwann einfach mitgesogen wird. So. Und es gibt andere Orte, wo man wirklich sehr Überzeugungstäter sein muss, um sich aufs Fahrrad zu schwingen. Und es gibt ganz, ganz viel dazwischen.
Ne? Genau, und das Allermeiste ist, glaube ich, wirklich so, es so, sind so Graubereiche dazwischen und da sind wir wieder auch beim subjektiven Sicherheitsgefühl.
Also und es ist nicht nur Sicherheit, es ist auch, und es ist, da müssen wir so ein bisschen auf unsere schon sehr, sehr alte Sportfolge nochmal zurückkommen, es ist auch eine Frage von, wie fühlt man sich, was den eigenen Körper, die eigene Fitness, die eigene Konstitution angeht. Ich habe schon das Gefühl, dass auch viele Leute, die ich kenne, die im Alltag viel mit dem Fahrrad machen, so, dann natürlich auch körperlich diese Fitness haben, zu sagen, ich schaffe das gut und ich komme dann auch nicht völlig aus dem letzten Loch pfeifend im Büro an, sondern ich habe mir da so eine Alltagstrainiertheit quasi angeeignet über dieses Radfahren. Und das ist natürlich wieder so ein Hang-and-Eye-Ding, ne? Wenn du selten fährst, hast du weniger die körperliche Fitness, die ganze Zeit zu fahren. Aber ich merke für mich als eher nicht so sportliche Person, dass das auch eine krasse Schwelle ist, zu sagen, ich nehme jetzt meine Kinder und hol die Räder raus und wir fahren jetzt in die Stadt und so, weil sich das wirklich für mich auch einfach nach einer dollen Kraftanstrengung anfühlt, selbst wenn das objektiv gar nicht so ein weiter Weg ist. Mein Körper ist es nicht gewohnt, diese Form von Alltagsbelastung, sondern es ist dann wirklich für mich so ein, ich bin jetzt außer Atem und jetzt muss ich ja auch noch wieder zurückfahren und ich muss die Kinder motivieren. Also das ist eine Anstrengung und da merke ich schon auch in unserem persönlichen Umfeld, dass es da Familien gibt, die andere Alltagsroutinen haben, für die ist das überhaupt nicht der Rede wert. Ah, ja. Also wenn du die fragen würdest, hast du heute Sport gemacht, würden die sagen, nee. Und dass die dann zwischendurch, weiß ich nicht, 12 Kilometer Rad gefahren sind, das ist sozusagen was, was gar nicht ins Gewicht fällt. Das ist halt einfach passiert. Mhm. So. Und das ist bei mir nicht so. Und ich glaube, das ist schon teilweise auch so ein bisschen mit Charme besetzt, wenn dann Familien so aufeinander gucken, ne, und dann so sagen, ja, aber das müsste doch gehen auf Basis der eigenen Erfahrungen. Ich war da vor einiger Zeit mal, das war ganz interessant, bei so einem Forum, also bei uns in der Stadt, wurden Bürgerinnen und Bürger eingeladen zu einem öffentlichen Forum zum Thema Verkehr und Infrastruktur in unserer Region. Und es ging praktisch darum, dass da so externe Leute da waren, die im Auftrag der Stadt die Mobilitätskonzepte hier in der Region anschauen und überarbeiten sollen und dann sollten eben Bürgerinnen und Bürger kommen und erzählen, was in ihrer Alltagserfahrung, was würden sie sich wünschen, wo haben sie das Gefühl, ist was schon gut ausgebaut, wo bräuchten sie was anderes so. Und da war ich eben eingeladen, war ich dabei. Und dann gab es eben relativ am Anfang so eine Art Fragerunde. Also wir wurden erstmal gefragt, wie wir da alle hingekommen sind. Und dann stellte sich halt raus, dass irgendwie 3/4 der Leute mit dem Auto dahin gefahren waren. Und das Ziel dieser Mobilitätsplanungsmenschen war natürlich zu sagen, was müsste hier sich ändern, damit mehr von ihnen mit anderen Verkehrsmitteln, mit öffentlichen oder mit dem Fahrrad oder zu Fuß oder so hierher kämen. Und dann habe ich irgendwie zu einer dieser Frauen, die da so war, gesagt, also für mich zum Beispiel würde es einen großen Unterschied machen, wenn die Busse in einer höheren Frequenz fahren würden. Von da, wo ich wohne, in die Stadt, fährt einmal in der Stunde ein Bus. Und das ist natürlich dann so ein Ding, wenn du dann mit Kindern losgehst und dann, weißt du, trödeln die ein bisschen und du hast den Bus verpasst und dann kannst du eine Stunde warten, dann ist das nicht attraktiv. Und wenn du aus der Stadt wieder zurück willst nach dem Einkaufen, wenn da jetzt zum Beispiel 4-mal in der Stunde ein Bus fahren würde, dann würde man sagen, naja, im Notfall stehe ich jetzt halt hier 10 Minuten und warte auf den Bus. Aber bei einer Stunde wird es dann einfach zu lang. So. Und in dieser eigentlich noch Sammlungsphase sagte da diese Frau spontan auf meinen Impuls hin, naja, aber ganz ehrlich, das hätten sie doch einfach auch mit dem Fahrrad machen können. Und dann habe ich noch so ein bisschen widersprochen und habe gesagt, naja, ich habe jetzt hier auch noch gerade ein kleines Kind dabei. Und die so, ach, Kinder lieben Radfahren. Da muss man einfach ein bisschen motivierend sein. Und Was sie zu dem Zeitpunkt nicht wusste, war, dass ich da gerade relativ früh in der Schwangerschaft war und total mit Schwangerschaftsübelkeit und allen möglichen Sachen zu kämpfen hatte und wirklich ist schon krass preisverdächtig fand, dass ich überhaupt dieser Einladung gefolgt war und zu diesem Event hingegangen war. Und ich habe so gemerkt, ich habe mich sozusagen sofort so ein bisschen beschämt gefühlt, ne, für diese, ich bräuchte da eine bessere Businfrastruktur, einfach als Quittung zu bekommen. Naja, sie sind doch eine junge Frau, sie können doch Radfahren. Ein paar Kinder werden dabei doch nicht stören, so. Weil ich dachte, du hast keine Ahnung von meinem Leben, du hast keine Ahnung von meinen gesundheitlichen Voraussetzungen. Du weißt nicht, was jetzt gerade sonst noch so bei mir alles los ist. Nicht jedes Kind liebt Radfahren auf gleiche Weise. Nicht jedes Kind hat die gleiche körperliche und, weißt du, kognitive und sonstige Reife, um das dann mit dir zu machen. Und sind wir jetzt dabei, Lösungen zu erfragen, die Dinge leichter machen würden, oder sind wir jetzt dabei, Individuen zu beschämen, warum sie sich nicht einfach aufs Rad schwingen, auch wenn es anstrengend ist, so, weißt du? Und das war so ein Moment, das war überhaupt nicht schlimm, aber das war so ein Moment, der mich so ein bisschen verfolgt hat im Nachhinein noch, dass ich dachte, ja, wenn wir natürlich Verkehrsdiskussionen auf diese Weise führen, weißt du?
Oder nur so führen, genau.
Ja, dann kommen wir halt auch überhaupt nicht weiter.
Ich glaube, da ist wirklich ein sehr feiner Grat, weil einfach die Interessen von allen prallen auf individuelle Bedürfnisse. Ja. Und das ist einfach wahnsinnig schwer auseinanderzuhalten oder auch dann einen Konsens zu finden. Ja. Weil ich über Jahre ich wohne ja Innenstadt nah-isch, weiß nicht, wie würde man sagen, ich wohne jetzt, also ich glaube in die Innenstadt, Marienplatz, weiß ich nicht, 4 oder 5 Kilometer, das ist. Und es ist flach, das muss man ja, kommt ja auch noch dazu, dass manchmal Leute, also gerade weil du London hattest, da geht's halt auch mal, da kannst du ja den Hügel richtig hochgehen, ja. Das kannst du in normaler Kondition, geht ein bisschen bergab wegen der Isar, das ist schon radeltechnisch machbar, 4 Kilometer. Aber es gab halt über Jahre keine geschlossene Fahrradweginfrastruktur. Sondern nur so den berühmten Flickenteppich. Und dann, das ist dann schon eine ziemliche Vorbereitungsfrage, wenn du jetzt wirklich sagst, du radelst mit einem 5-Jährigen zum Marienplatz. Weil, ja, der auf dem Bürgersteig, ah nee, da ist der Bürgersteig, da ist wieder Fahrradweg, da fand ich, da ist die Straßenbahn. Also ich wäre dann schweißgebadet am Marienplatz angekommen, einfach aufgrund dieser dauernden Sicherheitsüberlegungen, wie machen wir denn das jetzt? Ja. Ich kann nicht unbedingt sagen, dass ich das jetzt von der Stadt fordern möchte, dass das mir möglich gemacht werden muss. Aber deswegen meinte ich vielleicht ergänzend zu deinem Aspekt auch einfach dieses, wie sicher fühle ich mich da auf so einem wohligen 80 Zentimeter Bürgersteig mit einem Kleinkind. Ja.
Aber es ist eben so, nach allem, was ich weiß, auch über Forschung zum Thema Verkehrswende, Verkehrstransformation, ist es tatsächlich so, dass sozusagen Appelle an Bürger zu sagen, setzt euch doch mehr aufs Rad, ganz, ganz wenig bewirken bei der Großzahl von Menschen. Und das, was am allerbesten wirkt, wenn man wirklich eine Veränderung des Mobilitätsverhaltens erwirken will, ist sozusagen Niedrigschwelligkeit und ist sozusagen attraktiv und leicht machen, die Alternative zu wählen. Das heißt, wenn dann zum Beispiel eine Stadt wie Tübingen eine beheizte Fahrradautobahn sozusagen baut, wo man keine Glätte hat im Winter, weil dann einfach praktisch das sichergestellt wird, dass man da die ganze Zeit sozusagen schnell und gerade und sicher da sozusagen vom einen Ende der Stadt zum anderen kommt, dann steigen auf einmal viel mehr Leute aufs Rad, weil sie ganz ohne irgendwelche moralischen Ansprüche einfach sagen, es ist praktisch, es ist schnell, es ist sicher.
Let's do it.
What's not to like? So, ja. Und das gibt es in ganz vieler Hinsicht. Also da gab es auch in Zürich doch so diese berühmte Wende, dass sie quasi Straßenbahnen kostenlos gemacht haben und in so einer ganz hohen Frequenz die Bahnen haben fahren lassen und alle Maßnahmen davor, den Autoverkehr in der Innenstadt zu verringern mit höheren Gebühren und mit teurerem Parken und so, haben halt viel, viel weniger gebracht, als einfach den öffentlichen Nahverkehr so niedrigschwellig und so bequem und so schnell zu machen, dass im Prinzip jeder Mensch, auch eingesessene Autofahrer gesagt haben, ergibt einfach überhaupt keinen Sinn mehr, mit dem Auto in die Innenstadt von Zürich zu fahren. So, und da gibt es ganz, ganz viele Beispiele weltweit für, dass man halt die Art von Verkehr, die man favorisiert sozusagen, einfach die angenehmste und attraktivste und leichteste Option machen muss und dann machen die Leute das auch. Und insofern, wenn du sagst, ich würde das jetzt nicht von der Stadt München fordern wollen, da mir quasi den goldenen Teppich auszurollen zum Marienplatz in Form eines Luxusradwegs, verstehe ich, was du meinst, aber sozusagen rein verkehrsplanerisch, wenn jetzt eine Stadt sagt, wir wollen, dass mehr Leute aufs Rad umsteigen, wäre exakt das der Weg. Zu sagen, wir haben den Anspruch an uns als Stadt, dass jede Bewohnerin, jeder Bewohner mit dem 5-jährigen Kind problemlos und ohne schweißgebadet da anzukommen, mit dem Rad zum Marienplatz fahren kann, so, ne?
Ja, ich glaube auch, das Problem ist, dass die Stadt diesen Anspruch einfach nicht hat, aber das ist, ja, ein anderes Thema. Ich wollte nur jetzt nicht für mich persönlich sozusagen hier Forderungen in den Raum stellen, sondern nur Verständnis äußern dafür, dass es man es oft auch einfach nicht tun kann, obwohl es ja eigentlich nur 4-5 Kilometer sind, selbst wenn die Fitness jetzt gegeben wäre, das wäre der Punkt, auf den du sehr richtig hingewiesen hast. Dennoch überlege ich gerade, wenn ich uns so zuhöre, zwischen dem, ja, es müsste halt irgendwie anders sein, dann würden wir auch die Mobilität verändern. Und was leben wir unseren Kindern jetzt vor, unter den jetzt gegebenen Bedingungen? Das ist ja der klassische Spagat, der klassische Erziehungsspagat, wie wir in den anderen Themen auch besprochen haben. Ja. Und wie du ja selber gesagt hast, du vererbst ja in gewisser Weise, du lebst ja jetzt quasi eine Mobilität deinen Kindern vor. Ich lebe vielleicht meinen Kindern zum Teil andere Mobilität vor. Und ich will die gar nicht bewerten. Ich will die wirklich nicht bewerten. Ich denke nur drüber nach, was ist da sozusagen unser elterlicher Anspruch an uns selber?
Ja, das verstehe ich schon. Also ich merke, dass ich manchmal das schade finde, dass unsere Kinder, auch die größeren Kinder, schon mittlerweile selber auch oft sehr stark verinnerlicht haben, sozusagen der bequemste und angenehmste Weg, irgendwo hinzukommen, ist, Auto zu fahren. Und gleichzeitig weigere ich mich auch so ein bisschen, sag ich mal, da allein die Verantwortung dafür zu übernehmen. Weil eben, also unsere großen Kinder haben zum Beispiel beide auch ein Deutschland-Ticket und die machen auch relativ viel mit der Bahn, und haben aber halt auch einfach schon oft blöde Erfahrungen mit der Bahn gemacht, sind irgendwo hängen geblieben, haben 1000 Stunden auf irgendwelchen ICE-Fußböden gesessen und sonst irgendwas. Und ich will jetzt gar nicht in so ein allgemeines Bahnbashing einsteigen. Es gibt natürlich auch Bahnverbindungen, die gut laufen und so weiter, aber Erfahrungen, die dann halt junge Leute machen, wenn das dann immer und immer und immer wieder mit ihren Reiseplänen nicht klappt, führen natürlich dann auch dazu, dass sie da ein bisschen diese Sehnsucht dann entwickeln, zu sagen, wenn ich mal einen Führerschein habe, dann gebe ich mir das nicht mehr oder dann leih ich mir ein Auto und mache das selber, dann komme ich zumindest einigermaßen pünktlich an. Und das finde ich so schade, weil gerade diese frühen Erfahrungen eben auch oft prägen, wie wir auf bestimmte Verkehrsmittel gucken. Und wenn ich zum Beispiel auch an mich selber denke, so mit 18, habe ich wahnsinnig viel mit der Bahn gemacht und bin auch mit der Bahn in Urlaub gefahren und so und habe das, ja, waren auch mal Verspätungen und alles, aber grundsätzlich habe ich das als ein positives Erlebnis abgespeichert und das hat dazu geführt, dass ich wirklich auch bis heute immer so diesen Impuls habe zu sagen, ach, eine Dienstreise kann ich auch gut mit der Bahn machen. Also mein erster Impuls ist dann nicht mit dem Auto zu fahren, so, ne? Ja, es ist, also ich würde mir manchmal wünschen, dass unsere Kinder spezifisch auch mit dem öffentlichen Nah- und Fernverkehr bessere Erfahrungen machen würden, weil es wieder leichter machen würde, ihnen sozusagen auch zu sagen, das ist doch auch eine tolle Option. Und so diese Wahrnehmung zu sagen, ganz vieles klappt nicht oder Busfahrer sind dann oft so unfreundlich. Weißt du, selbst solche Kleinigkeiten, wo man dann auch einfach manchmal verstehen kann, dass dann irgendwann Kinder und Jugendliche sagen, mein Highlight ist, wenn ich den Bus nicht nehmen muss oder so. Das ist einfach schade.
Das ist echt lustig, ne? Wie unterschiedlich das ist, weil wir haben halt irgendwie 2 Busse und eine Straßenbahn vor der Haustür und man überlegt sich, ob man jetzt 3 Minuten oder 7 Minuten wartet und ist schon komisch, wenn man ein Bus, also dieses, wer der Busfahrer ist, das, ich bemühe mich um Blickkontakt und guten Tag, aber schon, das ist schrullig, das ist völlig anders.
Eine andere Art von Mobilität. Ja, und ich meine, wenn wir nochmal kurz bei diesem Thema mit Fahrradfahren bleiben, es ist natürlich auch so, dass es da unterschiedliche Kinder gibt, die sich auch mit dem Erlernen, ne, vom Fahrradfahren unterschiedlich leicht oder schwer tun. Und das hat sicherlich auch viel mit dem Vorbildcharakter zu tun. Und ich glaube schon, dass wenn jetzt zum Beispiel Eltern, ne, im Alltag permanent selber mit dem Rad unterwegs sind und einfach das als eine normale Form der Alltagsmobilität vorleben, dass es dann naheliegend ist, dass deren Kinder auch relativ zügig oft Radfahren lernen und da so mit rein sozialisiert werden. Aber auch da, und das weißt du als Vater genauso gut wie ich, you can only do so much. Also du kannst auch der oberbegeisterte Schwimmer sein und ein Kind haben, das jahrelang nicht ins Wasser will oder so. Also,
ja, voll.
Wir haben bei unseren Kindern, gerade was das Radfahren angeht, eben da auch Erfahrungen in einem ganz breiten Spektrum gemacht. Also von einem Kind, das sozusagen mit 3 aufs Rad gesprungen ist und losgefahren ist, als hätte es nie was anderes gemacht, so, bis hin zu einem Kind, das wirklich bis ins späte Grundschulalter hinein Angst hatte vorm Radfahren, immer wieder angefangen hat, abgebrochen hat, ich steig nie wieder auf ein Rad. Dann stand das Rad wieder ein Jahr lang in der Garage, so, und es war wirklich ein kontinuierlicher Kraftakt, diesem Kind dann irgendwann das Radfahren als so eine Kompetenz irgendwie so zu vermitteln, inklusive schräger Blicke von außen, was, euer Kind kann immer noch nicht Radfahren, das kann man doch in dem Alter wohl voraussetzen. Und das fand ich teilweise auch richtig schwer, da sozusagen dann auch meiner eigenen Haltung treu zu bleiben, zu sagen, nichts rechtfertigt ist, ein Kind jetzt unter Druck zu setzen oder zu erpressen, ob das es ums Einmal-Eins-Lernen geht oder ums Fahrradfahren-Lernen geht, weil man halt wirklich als Eltern manchmal das Gefühl hat, man muss sich fast schämen, wenn ein Kind in einem bestimmten Alter das noch nicht kann. Und nach meinem Empfinden ist die Schwelle, also die Altersschwelle, zu der jetzt heute in unserer Zeit sozusagen erwartet wird, dass ein Kind Radfahren kann, kontinuierlich nach unten gewandert. Also als ich ein Kind war, war das normal, dass die meisten Kinder Radfahren gelernt haben, so mit 6, 7. Das galt so als ein typisches, man lernt Radfahren Alter. Manche, die ganz früh dabei waren, konnten es auch schon mit 5. Und heute habe ich das Gefühl, sind viele Kinder auch durch die Laufräder halt schon sehr früh, ne, auf 2 Rädern unterwegs, mit 1,5 teilweise schon. Ich habe vor kurzem Werbung für ein Laufrad ab 9 Monaten gesehen.
Das Problem finde ich ja nicht nur, also Laufräder sind super, also es ist wirklich erstaunlich, dass man nicht mehr mit Stützrädern und so weiter Fahrradfahren lernen muss und man knallt, also ich fand sozusagen das Fahrradfahren beibringen mit, wenn du vorher ein Laufradkind hattest, ist es ja viel leichter, aber wenn ich so diese ganz kleinen Kinder auf dem Laufrad sehe, wo ich denke so, dieses Gehirn ist doch für diese Geschwindigkeit noch überhaupt nicht gemacht. Ja. So, das ist so meine kleine persönliche Wahrnehmung. Ich denke mir so, oh, weißt du so?
Ja.
Weil es kommt ja einfach ein Tempo hinzu, was irgendwie auch verdaut werden muss.
Absolut. Du, das ist ein ganz heißes Eisen. Ich habe mich einmal mit einem Verkehrspolizisten unterhalten, der wirklich sagte, er hat mittlerweile einen richtigen Hass auf Laufräder, obwohl die eigentlich so toll sind im Sinne von, man lernt Balance, ne? Es ist das perfekte Trainingsgerät, um später mal Fahrradfahren zu lernen. Aber was dieser Verkehrspolizist zu mir sagte, war, dass er sagte, Laufräder sind halt im Grunde genommen Spielzeuge und die könnte man unter enger Aufsicht in einem Park oder sowas verwenden mit einem kleinen Kind. Er hat gesagt, er würde nicht vor 2 damit anfangen, also 2. Geburtstag, und dann eben auch ausschließlich an einem Ort, wo sozusagen keine Straße weit und breit ist, sondern wo ein Kind irgendwie einen breiten Parkweg vor- und zurückflitzen kann. Und dafür sind Laufräder gemacht bei so kleinen Kindern. Und er sagte, was er sozusagen jeden Tag im Alltag sieht, Kinder in Laufrädern, ne, auf Gehwegen, über Zebrastreifen, im Stadtverkehr, unterwegs zur Kita, unterwegs zum Einkaufen. So, das ist im Prinzip nicht zu verantworten, wenn man sich anschaut, die kognitive Reife von Kindern in Kombination mit den Herausforderungen im Straßenverkehr, in Kombination mit der Geschwindigkeit, die sie erlangen mit diesen Laufrädern, die sie, wie du das gerade selber so aus dem eigenen Gefühl heraus geschildert hast, nicht verarbeiten können. Und gleichzeitig will ich natürlich niemanden beschämen, der jetzt im Alltag sagt, ja, aber so funktioniert unsere Mobilität und unser Kind.
Ja, ja, Tito, ich, ne, auch.
Kommt so in die Kita und ich kann dem das doch auch nicht wieder wegnehmen. Aber also ich hatte ein so ein ganz frühes Laufradflitzkind im Straßenverkehr und im Nachhinein erschrecke ich manchmal über Situationen, die wir da hatten, also ich und dieses Kind, wo ich im Nachhinein denke, da haben wir schlicht und einfach nur Glück gehabt, weil ne, man hatte mit dem Kind so eine Absprache im Sinne von, wenn ich Stopp rufe, musst du stoppen. Und dann hat man manchmal so von 70 Meter weiter hinten geschrien. Und es hat in 90% der Fälle funktioniert. Was schon super ist für ein zweijähriges Kind, aber du brauchst halt im Prinzip 100%. Und ich hatte mehr als eine Situation, wo ein kleines, laufradfahrendes Kind auf eine Straße ungebremst draufgebrettert ist und dann halt einfach die Autos rechtzeitig gebremst haben. Und es ist nie was passiert in dem Sinne, aber im Nachhinein gucke ich da drauf und denke, mehr Glück als Verstand und auch ein bisschen, warum habe ich das gemacht? Und die ehrliche Antwort ist, weil es alle gemacht haben, weil es sich irgendwie angefühlt hat nach so einem, das ist einfach die Norm, alle Kinder mit zwei fahren da so zum Kindergarten und ich habe das dann vielleicht an der Stelle auch zu wenig hinterfragt, weißt du? So dieses, es ist ja noch immer gut gegangen, man will kein Helikopter-Elternteil sein, ne, um da doch mal diesen Begriff reinzubringen. Und das ist zum Beispiel was, wo ich heute viel, viel mehr innere Klarheit habe, zu sagen, das würde ich nicht mehr machen.
Ich bin ja auch bei diesen Verabredungen im Straßenverkehr, da bin ich eh nicht so ganz dabei.
Du hältst da vorne an der nächsten Ecke oder sowas.
Ja, also das, da. Ich weiß, dass der Erstvater Oliver auch sowas gerne haben wollte, weil das, glaube ich, irgendwo auch so ein bisschen ist als, schau, wie gut ich das gemacht habe mit der Kindererziehung, das funktioniert, ja. Aber diese ganzen Emils und Paulas, die dann da irgendwie rechtzeitig noch mit ihren kleinen quietschgrünen Helmen an der Ampel stehen bleiben, ich glaube, dass das schon auch eine Glücksnummer einfach ist. Also das...
Es ist auch eine krasse Übertragung von Verantwortung, ne?
Ja, genau. Und wenn sie es nicht machen, dann scheißt du sie erstmal an. Also wenn man diese Dynamiken so sieht, ja. Also ich gehe sogar noch weiter, auch bei diesem über die Straße gehen, links, rechts, links. Ich denke, dass wir da auch manchmal sehr komische Signale aussenden. Also was ich meine ist, sollst ja deinem Kind beibringen, du kommst an die Straße und erstmal musst du ja irgendwie überlegen, okay, über welche Straße dürfen wir rüber und welche nicht und so. Und dann immer links, rechts, links, ja. Und dann verlassen sich aber in der Hälfte der Situation die Kinder darauf, dass du ja als Erster zum Beispiel die Straße betrittst und dann tappern sie dir ja nur hinterher. In dem anderen der Hälfte der Fälle siehst du das doch oft, dass deine Eltern sagen, halt, du musst doch erst links, rechts, links. Und das Kind ganz verwirrt, was, normalerweise schaust du, jetzt muss ich plötzlich. Und und dann dieses Kinder links, rechts, links, was auch überhaupt nicht funktioniert. Und der Mann auch, glaube ich, weiß, dass diese, diese Winkel, also Kinder können einfach nicht so weit links nach rechts gucken gleichzeitig wie wir. Also für mich hat das nie so ganz zusammengepasst. Also ich habe meine Kinder extrem lange so kurz irgendwie an die Hand, sei es der Ärmel, also so dieses wir gehen zusammen über die Straße, das war bei uns aber das ist vielleicht auch der städtische Kontext natürlich, aber das war bei mir wirklich sehr, sehr lange
eine
Regel, weil ich dieses Übertragen von Verantwortung, der Endgegner ist immer irgendein BMW, also das, das kann man gar nicht übertragen, finde ich.
Ja, und also ich habe schon unzählige Situationen erlebt, wo Eltern ihre Kinder eben richtig krass auch angeschrien haben, weil sie sich sozusagen an bestimmte Verkehrsregeln nicht gehalten haben, sondern ich kann dich mit dem Roller nicht vorfahren lassen, wenn du dann an der Ampel nicht anhältst, was natürlich in sich logisch ist. Und gleichzeitig ist eben die Frage, ja, kann ich denn überhaupt ein dreijähriges Kind mit seinem Tretroller da so vorlaufen lassen, dass ich auch nicht hinterherkomme? Und da hat sich sowas verändert. Also ich erinnere mich, ohne jetzt irgendwie so einen gute alte Zeitmodus switchen zu wollen, dass als ich ein Kindergartenkind war, dass es der absolute Normalfall war, und zwar für jedes Kindergartenkind, dass man im Prinzip an der Hand seiner Eltern lief und dass man, wenn man irgendwie einkaufen ging oder über eine Straße oder so, dass das so der normale Modus war. Und heute habe ich das Gefühl, sehe ich ganz, ganz häufig Kinder, die ihren Eltern vorwegflitzen, auf was auch immer für einem Gerät. Und wenn ich zum Beispiel Vorträge halte zum Thema Meine Grenze ist dein Halt und dann immer wieder darüber spreche, dass Kinder vor dem Schulalter noch nicht die Impulskontrolle haben, eine besprochene Grenze verlässlich einzuhalten, dann kommt immer in den Fragerunden sozusagen dieser Anteil zu sagen, ja, aber ich brauche, dass mein Kind hört, zum Beispiel im Straßenverkehr, weil das ist sonst einfach nicht sicher. Dann kommen oft diese Beispiele, die Mütter sagen dann oft, ich habe noch ein Baby im Tragetuch, ich kann dem großen Kind nicht hinterherrennen, das schaffe ich rein körperlich nicht, so, ne, was total nachvollziehbar ist. Und wenn man dann fragt, wie alt ist denn das größere Kind, kommt eben oft 2,5. So, ne? Und da dann, wenn ich dann sage, dann können sie das Kind in so einer Situation da nicht vorwegschicken lassen. Dann soll das an der Hand laufen, im Buggy sitzen, in einem Bollerwagen sein, in einem Fahrradanhänger, was auch immer. Aber dann müssen sie die Verantwortung übernehmen für die Sicherheit dieses Kindes. Ist oft so eine gewisse Frustration da und auch oft so, und das kann ich meinem Kind gar nicht mehr vermitteln. Das ist jetzt schon so dran gewöhnt, dass es das kann. Das würde mich, also, das würde das überhaupt nicht mehr mitmachen, sich da, ne, begrenzen zu lassen und in irgendeinen, weiß ich nicht, wie auch immer gearteten Anhänger oder was einzusteigen. Und ich sehe total diesen Stress, ich sehe auch den Leidensdruck, ich sehe auch, dass Kinder sich an Dinge gewöhnen und dann irgendwann sagen, was ist denn jetzt los, wenn ihnen dann sozusagen gewisse Freiheiten, an die sie sich gewöhnt haben, quasi wieder weggenommen werden. Und gleichzeitig bin ich da als Mutter mittlerweile eben sehr zurückhaltend, damit solche Freiheiten überhaupt erstmal zu gewähren und bin da sehr stark bei diesem, im Straßenverkehr bleiben alle bei mir, ja, entweder an der Hand oder in irgendeiner Art von Gefährt, das ich in der Hand habe, ja, und gleichzeitig ist das natürlich auch so, dass auch da mich dann manchmal gewisse Selbstzweifel beschleichen, weil es ja auch immer heißt, es ist total wichtig, dass Kinder viel Alltagsbewegung haben und so. Und wenn du dann ein Kind, sag ich mal, die ganze Zeit in so einem Bollerwagen durch die Gegend schiebst, während die Gleichaltrigen auf den Rollern rumflitzen, kann man natürlich auch sagen, verpasst es da was, ja, weißt du, verstehe. In Sachen
Klar.
Mobilitätsentwicklung, Gleichgewichtssinn, hält man sein Kind da irgendwie unselbstständig, wie lange soll das dann so gehen, weil also es gibt da ja unterschiedliche Altersangaben, aber in der Verkehrspolizei sagen sie einem, eigentlich sind Kinder frühestens in der 3. Klasse in der Lage, sich zumindest einen groben Überblick über den Straßenverkehr zu verschaffen. Also auch dieses links, rechts, links gucken, das kann man also wirklich verlässlich eigentlich erst so mit 8, 9 Jahren. Davor ist es eher so ein symbolisches Einüben an der Seite der Erwachsenen, aber nichts, worauf man sich wirklich verlassen kann in Sachen Verkehrssicherheit.
Tough cookie.
Ja.
Ja. Ja, ja. Ich überlege nur noch, ob es halt einfach so eine Frage von statistischem Glück halt ist. Also, weil, ne, bei vielen Familien geht es ja einfach gut. Bei sehr, sehr, sehr vielen Familien gehen diese ganzen Situationen, die man sich so ausmalt, einfach gut. Hm. Und manchmal unterstellt man denn den betreffenden Eltern eine Sorglosigkeit und manchmal auch nicht. Und natürlich brauchen wir immer ein bisschen Glück, wenn wir unsere Kinder großkriegen wollen.
Ja. Ja, und gleichzeitig kann man natürlich auch nicht einfach sagen, naja, meistens geht's gut. Also das tun wir ja in anderen Situationen auch nicht, ne?
Aber so ist doch die Laufradhaltung letztlich. Hm. Oder glaubst du wirklich, dass das ein, oh, ist mir doch gar nicht aufgefallen ist?
Ich glaube schon, dass es relativ viele Eltern gibt, das ist mein Empfinden, die tatsächlich die Impulskontrolle ihrer Kinder überschätzen. Und denken, wenn man die sozusagen gut erzogen hat, ja, und es denen gut erklärt hat und die gut hören, dass man sich dann drauf verlassen kann, dass das klappt.
Nur bis zur nächsten Ampel und nicht weiter, dass das funktioniert.
Ja, und ja, ich glaube, ja, dass okay, viele nee, Eltern wirklich aus, also ehrlich unterschätzen, wie, sag ich mal, störanfällig dieses System ist. Dass auch wenn ein Kind 100-mal an der Ampel angehalten hat, es beim 100. Mal sein kann, dass irgendwas ist, was anders ist, was die Aufmerksamkeit des Kindes bindet oder was für dieses Kind ist jetzt gerade
attraktiv,
halt. Es erschreckt sich, es sieht jemanden oder etwas, wo es unbedingt hin will, es ist abgelenkt, es ist, weiß ich nicht, in Gedanken ein Superheld, ja, und auf einmal macht es was, wo man die Hand ins Feuer gelegt hätte, dass es das nicht tun würde, so, also ich glaube, dass das schon unterschätzt wird. Ich höre das schon auch oft, dass Eltern auch mit einem gewissen Stolz sagen, ich kann mich auf mein Kind wirklich verlassen, mein Kind ist sehr reif für sein Alter, da muss ich mir keine Sorgen machen. Und das ist ja auch toll, wenn Eltern dieses Bild haben, ne, von ihrem Kind zu sagen, ich traue dem viel zu. Und dann ist es auch ein bisschen schwierig zu sagen, ja, es ist aber halt trotzdem erst 3 und damit objektiv zu jung für diese oder jene Verantwortung in der Situation, auch wenn es bisher immer gut gegangen ist, so, ne?
Ja, und ich finde auch, dass es oft, also hier im eher städtischen Kontext habe ich halt auch so dieses, ja, aber das Kind wächst ja in der Stadt auf und es muss deswegen und es kennt ja von Anfang an und ein Stadtkind hat ja dadurch irgendwie auch besondere Erfahrungen und Begabungen, soll sich ja auch seinen Raum erobern und so.
Ja, ja.
Und ich denke immer so, ja, aber nur weil wir jetzt gewählt haben in einer zum Teil kindergesundheitsfeindlichen Umgebung zu wohnen, heißt es doch nicht automatisch, dass das Kind da über Nacht dazu adaptiert. Ja.
Also sicherlich ist es so, dass Kinder sich so ein bisschen an ihre Wohnumgebung anpassen. Also es gibt manche Gefahren, die eher stadtspezifisch sind. Es gibt manche Gefahren, die sind eher landspezifisch. Bei uns kann dir das jederzeit passieren, dass du auf so einem Landwirtschaftsweg unterwegs bist, der sich anfühlt wie ein Fußweg. Also da ist der ist nicht für den normalen Straßenverkehr freigegeben und auf einmal brettert da so ein Riesentraktor lang und du musst es einfach auf dem Schirm haben, dass das passieren kann und dass du da auch, also du die Person bist, die da ausweichen muss. Ich verstehe total, was du meinst. Es ist, knüpft ein bisschen auch an das, was wir in der Folge zum Thema Überbehüten auch schon angesprochen haben, ne? Das Leben ist lebensgefährlich und wir können unsere Kinder nicht vor allen Gefahren schützen und unsere Kinder haben auch ein Recht darauf, ne, sich zu entdecken und nicht sozusagen an der ganz kurzen Leine ihre komplette Kindheit zu verbringen. Und trotzdem glaube ich, dass gerade beim Thema Verkehr und Verkehrssicherheit uns das eben auch nicht davon entbindet, wirklich nochmal so kritisch zu überlegen, welche Verantwortung kann ich meinem Kind in welchem Alter übertragen? Was sind so auch gesellschaftliche Bilder von einem super selbstständigen Kind, die ich als Mutter oder Vater auch hinterfragen darf, ne, in diesem höher, schneller, weiter? Es ist nicht unbedingt besser, wenn ein Kind mit 2 Jahren schon Rad fahren kann oder wenn ein Kind mit 1 Jahr Laufrad fährt oder wenn, ne, sondern es ergibt durchaus Sinn, Kindern in einem geschützten Rahmen ganz viele Explorationsmöglichkeiten zu geben und bestimmte Dinge nach hinten zu verschieben und zu sagen, und auch voll, wenn du schon toll, ne, mit deinem Laufrad flitzt, machen wir das noch nicht im Straßenverkehr. Und auch wenn du schon wirklich schön Radfahren kannst, möchte ich noch nicht, dass du alleine im Straßenverkehr mit 7 mit dem Rad unterwegs bist. So. An vielen Schulen ist es ja so, dass da immer noch diese Regel gilt, die Kinder dürfen nicht zur Schule kommen mit dem Fahrrad, bevor sie nicht diesen Fahrradführerschein haben, den ich nicht bestanden habe. Und das wirkt gerade in der heutigen Zeit oft für viele Eltern so komplett aus der Zeit gefallen, dass Eltern sagen, mein Kind fährt Rad, seit es 3 ist. Wieso soll das nicht mit 8 in die Schule fahren dürfen? So. Und ich verstehe das total. Und gleichzeitig kommt diese Regelung tatsächlich einfach noch aus dieser, wie soll man sagen, aus dieser verkehrsbewussten Schule zu sagen, ja, aber wann ist ein Kind wirklich kognitiv von seiner Reife, von seiner emotionalen Reife auch sozusagen alt genug, um sich eigenständig und selbstwirksam im Straßenverkehr zu bewegen, auch in unerwarteten Situationen, auch in Situationen, die sich für ein Kind, das jünger ist, überfordernd anfühlen können. Und ich finde, dass ist kein Grund zu sagen, Kinder dürfen nicht mit dem Rad zur Schule kommen. Ich finde, wenn Kinder begleitet mit dem Rad in die Schule kommen, ist es auch nochmal eine absolut andere Kiste. Und ich würde das, also
genau, das ist der Punkt.
Ja. Nicht für mich als verständlich erachten, wenn man sagt, bringen Sie Ihr Kind lieber mit dem Auto, dann werden die Eltern nämlich wieder beschämt. Auf der anderen Seite, ne, die Elterntaxis, aber sie sollen auch nicht Rad fahren. Dann fragt man sich manchmal so, ja, was sollen sie denn machen? aber genau, aber so ein bisschen sich daran zu erinnern, dass nur weil unsere Kinder heute durch die Erfindung von Laufrädern und so mit manchen Sachen im Schnitt früher dran sind, dass sie dadurch nicht von ihrer Gehirnreife auf einmal um 4 Jahre weiter vorne sind, so, das ist, glaube ich, schon ganz hilfreich.
Ja, und du vergisst es halt, weil es Alltag ist. Du vergisst es, weil Mobilität im Alltag einfach eigentlich immer, glaube ich, irgendwie unter Zeitdruck oder unter, also
ja, ja, klar.
Das hat mich schon beeindruckt, deine Geschichte vorhin, dass du sagst, ja, dann brauche ich da halt 45 oder 90 Minuten hin. wenn du halt so Dinge hast wie, die Kita will aber, dass wir bis um 9 da sind. Und das ist 8.37 Uhr. Oder
und das
du
ist aber
hast
die
halt
andere
Chef,
Seite auch meiner und, Geschichte. Ja, also genau. Ich bin in der Elternzeit, weißt du, dann mega gechillt, da durch die Stadt gelaufen. Und ich bin teilweise auch mit meinen Kindern nachmittags nach der Kita, wenn wir keine Termine hatten, da so, ne, meandert irgendwie so durch die Stadt.
Ja, der Tag ist lang, ne?
Und genau. Und gleichzeitig bin ich die Mutter, die regelmäßig ihr Kind, die ungelogen 500 Meter zum Kindergarten mit dem Auto fährt, damit wir es gerade noch rechtzeitig zur Abgebezeit schaffen, weil ich Eule und mein Eulenkind es wieder mal nicht rechtzeitig geschafft haben, aus dem Bett zu kommen. Und weil alles bei uns morgens so knapp war, dass selbst die wirklich, weiß ich nicht, 8 Minuten Fußweg nicht mehr drin sind. Und das ist auch was, wo ich denke, natürlich kann man dann sagen, wie absurd ist das denn? Und also das wäre nochmal eine ganze eigene Podcast-Folge, dieses Beschämen von Elterntaxis. Ich bin da mittlerweile wirklich auch an so einem Punkt, für mich selbst und auch für andere zu sagen, wirklich, ja, versuch mal in meinen Schuhen zu laufen. Also es gibt wirklich einfach viele Tage, da halte ich es für eine absolute Meisterleistung, alle unsere Kinder pünktlich aus dem Haus zu haben mit Elterntaxi. Ich will mir gar nicht ausmalen, wie das ohne wäre, so, weißt du? Wenn du dann wirklich mehrere Kinder an mehrere Orte verteilt haben musst, auf eine sehr feste Zeit hin, die viel zu früh ist. und dann, also, ja, in unserem Alltag wäre das oft nicht ohne Autofahren zu machen.
Das schreit nach einer Fortsetzung. Vielleicht mag uns die oder der eine oder andere zu ihren Erfahrungen und Meinungen rund um Mobilität mit Kindern, Fahrradfahren, Fahrradanhänger, Fahrradhelme, Verkehrsregeln oder Elterntaxis schreiben, dann tut das gerne an podcast@nora-imlau.de. Und damit, liebe Nora, dürfen wir den Alltag verlassen und kurz auf die Unterstützer der aktuellen Folge gucken. Und deswegen folgt jetzt etwas Werbung. Ja, liebe Nora, zunächst nur der Hinweis, ich habe ja Französisch nie so wirklich gelernt. Das heißt, ich hoffe, dass ich Camping le Semnadis einigermaßen richtig ausgesprochen habe. Aber das, dahinter verbirgt sich ja eine deutsche Familie, Jana und Martin, die einen kleinen Campingplatz im besten Sinne inmitten der Natur übernommen haben und zu einem kleinen Kleinod ausgebaut haben.
Genau, sie haben einen Bauernhof in Zentralfrankreich als Ausgangspunkt genommen und haben darum einen sehr besonderen Campingplatz kreiert. Es gibt dort Mobile Homes, es gibt Zelt- und Wohnwagenplätze mit Strom und eben auch ein kleines Bauernhof mit Holzofen, Zentralheizung und privatem Garten. Und jede Familie oder jede Person, die dorthin kommen kann, sozusagen nach eigenem Gusto schauen, ne, welche Art von Unterbringung zu ihr und der vielleicht eigenen Familie passt. Es ist ein wunderschöner Platz mit großzügigen Stellplätzen und Geben von Natur. Es gibt viele Tiere dort auf dem Hof, es gibt Pferde und es gibt Hühner und Hähne. Es gibt einen eigenen Badesee für alle Gäste und unglaublich viele Möglichkeiten für Naturerlebnisse. Ne? Also ihr könnt da Lagerfeuerabende machen, ihr könnt da spazieren gehen, schwimmen gehen, baden gehen, Tiere streicheln. Dieser Campingplatz hat was total Schönes ganzjährig geöffnet. Das heißt, ihr könntet da nicht nur schöne Sommertage verbringen, sondern zum Beispiel auch das nächste Weihnachten oder ein ruhiges Silvester ohne Knallerei. Und Jana und Martin ist eben ganz wichtig zu sagen, das ist jetzt kein anonymer Großcampingplatz, wo man seine Nummer bekommt und danach ist man sozusagen in einer völligen Beziehungslosigkeit irgendwie auf diesem Platz, sondern sie betrachten ihre Gäste wirklich sozusagen als Erweiterung ihrer Familie. Es geht ihnen darum, persönlich in Verbindung zu gehen mit den Gästen. Es geht darum, dass man, wenn man möchte, eigene Kochkünste, Gartenkenntnisse, Renovierungsfähigkeiten, wie auch immer, einbringen kann auf dem Hof und gleichzeitig aber auch sozusagen Erfahrungen zurückbekommt, dass man wirklich in zwischenmenschliche Beziehungen geht. Sie beschreiben ihren Campingplatz als ein Zuhause fernab von zu Hause.
Ganz genau. Und wer also nicht nur campen will, sondern inspiriert werden will oder auch einfach mal stressfrei rund um den Badesee abhängen will mit seiner Familie, der schaut sich mal semnadisse.com an. Und als Besonderheit bietet der Campingplatz allen Hörerinnen und Hörern von aller Anfang 10% auf die Übernachtungskosten, sofern ihr außerhalb der Hochsaison bucht. Ich packe euch den Link in die Shownotes damit ihr alles weitere anfahren könnt und dann auch vielleicht einen eurer nächsten Urlaube dort buchen könnt. Vielen Dank. Und abschließend für heute, Nora, gucken wir natürlich immer wieder gerne ins Postfach. Was gibt's da denn Neues? Da wollte ich dir für heute, Nora, eine E-Mail aus Leipzig vorlesen.
Oh,
und zwar schreibt da uns Elisa. Hallo ihr zwei, ich höre euren Podcast von Anfang an sehr gerne mit und freue mich immer wieder über eure Impulse und Einblicke. Ich habe selbst zwei kleine Kinder, arbeite als angehende Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin in einer Kinderarztpraxis und möchte euch einen besonderen Dank für die Gesundheitsfolge aussprechen. Ihr habt es geschafft, so viele Themen wie wertvolles elterliches Bauchgefühl, Zeitmanagement, Dimensionen von Kranksein, Recht der Kinder auf adäquate Therapie, elterliche Verunsicherung und die Weitergabe von Mythen anzusprechen. Und das wie immer auf gewohnt empathische und evidenzbasierte Art. Alles Liebe aus Leipzig, macht weiter so, Elisa.
Oh wow, das fühlt sich nach einem Ritterschlag an. Voll schön.
Bitte schön. Danke, Elisa.
Ein Ritterinnenschlag.
Einen Ritterinnenschlag von Elisa. Ja,
ich fühle genau. mich Ritter- zur Ritterin der Gesundheitsfolge von. Geschlagen.
Ich mich auch. Dann sind wir Ritterinnen und Ritter der Gesundheitsfolge. In diesem und jedem anderen Sinne, vielen Dank mal wieder und bis zum nächsten Mal.
Genau, und denkt immer dran, aller Anfang ist manchmal schwer, manchmal leichter, aber immer interessant.